ARD. Deutschland hat im Moment mehr Menschen, die die Einwanderung oder Zuwanderung erfahren hat, als die USA. Was mein Forschungsthema ist, ist zu gucken, was ist die Sprache, die wir benutzen, um über diese Menschen zu sprechen. Teilweise sieht man das in den Medien, wo Integrationsskandale auftauchen. Ja? Oh, das ist ein Scheitern der Integration. Wir müssen hier drauf gucken, was da losgegangen ist, was da falsch sei. Die Diskurs, ja, die immer eine verdächtige, unwillige Zuwanderer porträtiert, das ist genau eine Art Futter für Rechtsextremisten. Wenn man wirklich daran denkt, wie können wir als große und ganze Gesellschaft das anbieten, was alle Menschen brauchen, um erfolgreich zu sein, dann hat das nichts mit Integrationsrhetorik zu tun.
Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
Seit 2005 ist die Förderung von Integration in Deutschland als staatliche Aufgabe festgeschrieben. Integration, das hat einen positiven Klang. Wir verknüpfen das Wort mit Teilhabe, mit beruflichen Chancen, einem harmonischen Zusammenleben, mit Ankommen, mit Zuhause sein. Aber wann ein Migrant oder eine Migrantin tatsächlich integriert ist, darüber wird immer wieder gestritten. Müssen die Neuankömmlinge perfekt Deutsch sprechen? Müssen sie einen Weihnachtsbaum aufstellen, ihr Kopftuch abnehmen, um dazuzugehören? Und warum scheinen für manche Migrantinnen und Migranten die Hürden höher zu liegen? Hier offenbaren sich die zweifelhaften Seiten des Integrationskredos und genau darum geht es in dieser 48. Folge des MDR Aktuell Podcasts »Das große Ganze«. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Es gibt ihn ein- bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen. Johanna Schuster-Craig ist Kultur- und Sprachwissenschaftlerin an der Michigan State University in den USA und sie beschäftigt sich mit deutscher Integrationspolitik. Dargelegt unter anderem in ihrem demnächst auf Englisch erscheinenden Buch mit dem Titel One Word Shapes the Nation, Integration Politics in Germany. Und ihre These ist, dass unsere Vorstellungen von Integration, ganz kurz zusammengefasst, eigentlich verhindern, dass Migrantinnen und Migranten tatsächlich Teil der Gesellschaft werden und Deutschland eine Zukunft als vielfältiges, als offenes Einwanderungsland verbauen. Ein spannender Blick von außen. Johanna Schuster-Craig, hallo.
Hallo, guten Tag.
Integration, das ist ein fester Bestandteil als Begriff der deutschen Migrationsdebatte. Er ist positiv konnotiert, würde ich sagen, für die meisten Menschen. Er ist eigentlich kaum wegzudenken. Sie stören sich aber ein Stück weit an dem Begriff. Warum denn?
Ich würde dazu stimmen, dass es sehr schwer wäre, deutsche Einwanderungspolitik ohne das Wort Integration zu denken. Das ist schon klar. Ja, aber das Wort hat vielleicht auch zusätzliche Bedeutungen als die, die eben erwähnt wurden. Also für manche Communities ist das Wort überhaupt nicht positiv gedeutet. Das ist eine Art sozialer Druck. Das ist eine Forderung, die ungerecht ist, die von Seiten des Staates kommt. Und für mich als Wissenschaftler, was das Problem sei, ist, dass der Wort eigentlich sehr politisiert ist, teilweise auch zugleich vage ist. Es ist nicht immer klar, was unter Integration zu verstehen sei. Und als drittes, ich glaube, wir haben ganz viele praktische Tätigkeiten, die nichts mit dem Wort Integration zu tun haben, aber trotzdem alltägliche praktische Aktivitäten beschreiben könnte. Also für mich, was mich an dem Wort reibt, ist, dass die politische Diskurs nicht das zusammenfasst, was eigentlich die Arbeit der Eingliederung sei für Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind.
Sie haben in Deutschland studiert und waren, das habe ich gelesen, damals geschockt, als Sie mit Ihrem US-amerikanischen Background in einer scheinbar weiß dominierten Klasse sich wiederfanden und dann auch so die Nöte der Nachkommen türkischer Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen kennengelernt haben. Hat sich da auch schon so Ihr Interesse an der deutschen Integrationspolitik entwickelt?
Ich würde sagen, ganz am Anfang, als ich bei einem Schüleraustausch war, ich hatte gar kein Konzept für Integrationspolitik. Das ist etwas, das es in den USA nicht gibt. Ja, und ich kam aus einem Background, wo ich dann an ganz verschiedenen Schulen war, mit ganz verschiedenen Gruppen von Schülern, die dann meine Mitschüler waren. Und in Schleswig-Holstein, wo ich mein Austauschjahr verbracht habe, ich dachte, dass die Gesichter, die vor mir waren, genauso waren wie ich. Ja, weiße europäische Gesichter, die in einem amerikanischen Kontext als weiß gelten würden. Hm. Aber das war nicht der Fall. Also tatsächlich war das eine sehr diverse Klasse. Und das war vielleicht der erste Punkt, wo ich dann nur im Nachhinein dann verstanden habe, wie vielfältig diese Klasse war, sogar 1999. Ja, das ist schon 25 Jahre her, als das passiert ist. Aber das ist an mir vorbeigegangen. Und das ist etwas, das ich gerade als jemand, der außerhalb des Diskurses steht, der als ausländische Wissenschaftlerin sich mit diesem Thema beschäftigt, wir können nur erkennen, das, was wir schon beigebracht wurden, ja, wenn uns nicht beigebracht wird, das ist ein Unterschied, worauf wir achten sollten, werden wir das nicht sehen. Oder wir werden das anders wahrnehmen, je nach dem Objektiv, das wir am besten kennen. Und das ist nur ein Beispiel zu sagen, hey, meine Erfahrungen und mein Verständnis eines rassifizierenden Hierarchies war einfach anders, weil ich anders aufgewachsen bin.
Mhm. Sie sagen, Integrationspolitik in dem Sinne gibt es in den USA nicht. Den Begriff Integration, Integration ja aber durchaus. Inwiefern hat er denn da eine andere Bedeutung oder wird anders benutzt, ausgelegt?
Ich würde sagen, wenn wir über Einwanderung heutzutage sprechen, ist Integration gar kein Begriff. Das ist ein Begriff nur für Wissenschaftler, die in der Soziologie vielleicht arbeiten, aber das ist kein Begriff außer Fachkreisen. Wenn wir von Integration in einem amerikanischen historischen Kontext sprechen, wir sprechen von einem ganz spezifischen Moment in den 60er Jahren, wo Schulen von weißen Schülern durch schwarze Schüler integriert wurden. Und das war ein kurzes Moment, das war nicht sehr lang und das ist sehr spezifisch in dem Moment verortet worden als Begriff.
Das ist ja sehr interessant, dass Integration nicht unbedingt ein Begriff ist, der im Kontext von Einwanderung fällt in den USA, zumindest in der breiten Öffentlichkeit nicht. In Deutschland tut ja das ständig und überall und Genau. Das wohl, soweit ich weiß, seit den 60er, 70er Jahren etwa. Können Sie mal die Genese, Entwicklung, Verwendung dieses Begriffs in der zeitgeschichtlichen Abfolge so ein bisschen nachskizzieren?
Ja, die Geschichte dieses Wortes ist etwas, das mich beschäftigt hat im Laufe des Schreibens dieses Buches. Ja? So, was interessant ist, ist, dass Integration kein Wort war, zum Beispiel, wo meine Studie anfängt, für die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, die aus irgendeinem anderen Ort nach Westdeutschland oder nach damaligen Ostdeutschland gekommen sind. Damals mit den Verwiesenen und den Ausgetriebenen aus Osteuropa, man hat überhaupt nicht von Integration gesprochen, das war kein Begriff. Mhm. Ja, man sprach damals von Eingliederung oder von Unterstützung. Im Laufe der Migration von ausländischen Arbeitern wurde debattiert, ob man mit diesem Programm, wo Menschen aus einem anderen Land nach Deutschland kommen zu arbeiten, ob der Prinzip des Rotations oder des Integrations verfolgt werden sollte. Und es gibt eine wunderbare Politologin in Deutschland, Karen Schönwelder, die große Bücher geschrieben hatte zum historischen Institutionalismus und die sehr detailliert ausgearbeitet hatte, warum man nicht entscheiden konnte, ob die Menschen bleiben sollten, ob sie integriert werden sollten, ob sie assimiliert werden sollten, ob sie Teil des deutschen Volkes werden sollten durch Einbürgerung etc. etc. Und hauptsächlich, was ich super interessant finde, ist, dass niemand der schlechte Typ sein wollte. Mhm. Nobody wanted to be the bad guy. Ja, also konnten die Politiker nicht entscheiden, sind diese Menschen für ewig und immer hier, sind diese Menschen Menschen, die dann nach 2 Jahren zurückgehen sollten. Es gab ganz viele Kontingenz, warum Menschen geblieben sind oder zurückgegangen sind. Ja? Und ich muss sagen, in im Großen und Ganzen, wie der Name des Podcasts, ja, die meisten Menschen, die eine Zeit lang in Deutschland gearbeitet hatten, sind zurückgekehrt in ihren Herkunftsländern. Ich glaube, ungefähr 14 Millionen Menschen waren das damals und nur 3 Millionen sind in Deutschland geblieben. Ja, das ist ein sehr kleiner Teil eigentlich von den ganzen Menschen, die dann nach Deutschland gekommen sind. Aber für diese 3 Millionen Menschen, ja, es gab in den 60er Jahren vielleicht keinen Konsens darüber, was man machen sollte mit Menschen, die permanent in Deutschland bleiben wollen. Im Laufe der Zeit gab es auch ganz viele politische Veränderungen. Zum Beispiel Rita Chin, sie ist eine amerikanische Historikerin. Sie hat nachgeforscht über die Parteiprogramme in den späten 60er und frühen 70er Jahren. Und sie hat gefunden, dass eigentlich in den 60er Jahren gab es ganz viele Einstellungen zu Integration, was das bedeutet, was für ein Prozess das sei, ob das etwas von Deutschen verlangt oder nur etwas von ausländischen Arbeitern. Und dann irgendwie im Laufe der nächsten 10 Jahre gab es plötzlich Konsens, dass Integration das Ziel sein sollte, dass das eine Art, also heutzutage würde man das sagen, das glauben wir nicht mehr, aber dass Integration eine Einbahnstraße war, wo der Einwanderer sich zu integrieren hatte. In den 80er Jahren, was sehr interessant ist, ist, dass es gab eigentlich ein, könnte man sagen, ein bisschen Backlash gegen das Wort Integration. Wir haben auch dann historisch andere Ereignisse, Veranstaltungen, die dann auch im Kulturleben aufgebaut wurden, zum Beispiel Tag des ausländischen Mitbürgers. Ja, das zielt darauf hin, dass diese Menschen endlich eingebürgert werden könnten und sollten. Aber man musste dann auch 11, 12 Jahre noch warten, bis dann diese Einbürgerungsgesetze geschrieben wurden, 1999, 2000. Also was im Laufe der Geschichte mit der Integration als Begriff passiert, ist super interessant, weil es uns zeigt, dass dieser Begriff fast alles bedeuten kann.
Und Sie sagen, es ist ein politisch instrumentalisierter Begriff. Mhm. Wie und von wem wird er instrumentalisiert?
Das ist eine große Frage, eine sehr große Frage.
Wahrscheinlich von allen in verschiedener Art und Weise.
Ja, klar. Und teilweise sieht man das in den Medien, wo Integrationsskandale auftauchen. Ja, oh, das ist ein Scheitern der Integration. Wir müssen hier drauf gucken, was da losgegangen ist, was da falsch sei. Es wird auch aber in Debatten über die deutsche nationale Identität von Politikern auch instrumentalisiert. Ja, besonders wenn man, ich denke vielleicht an ein paar Beispiele und naja, bleiben wir bei den Medien. Ja, so wir haben in Deutschland ein Genre des Sachbuchs. Das ist ein wunderbares Genre. Ich lese viel Sachbücher. Ja, es verkauft sich auch ganz gut, weil Deutsche gerne lesen. Ja, das ist ein lesenfreudiges Publikum. Aber es gibt auch viele Polemik. Also ich denke dann an jemand wie Thilo Sarrazin, der ganz, ganz viele Bücher verkauft hatte und zum Thema Integration seine eigene Theorie offenbarte. Ja, und das ist ein Weg, durch die Medien, durch Verlage und durch die Veröffentlichung von diesen Ideen, von diesen Polemiken, wo der Begriff politisch instrumentalisiert wird. Auch die Debatten, die eine Zeit lang 2006, 2007 über die Leitkultur und Integration gelaufen sind, plötzlich auch wieder en vogue sind und plötzlich auch wieder auftauchen. Ich glaube, das war Friedrich Merz, der dann auch darauf beharrte, dass Deutschland eine Leitkultur braucht.
Kommen wir noch drauf zu sprechen? Ja.
Okay. Und das ist dann auch ein Weg, wo Politiker sagen können, hey, wir brauchen die Integration von Menschen, wir fordern auf, dass sie sich integrieren, das ist auch eine Art und Weise, das zu politisieren. Ich denke auch 2016, vielleicht das größte Beispiel des politisch Instrumentalisierens, des Begriffs der Integration, war dann auch das Integrationsgesetz, eben weil die Debatten, die im Bundestag damals gelaufen sind, besonders vom Innenminister damals, Thomas de Maizière, ganz häufig diese alte Diskurse über die Einwanderer, die vielleicht integrationsunwillig sind, nochmal in einem neuen Kontext des Asyls wiederverwendet hat und wiederholt hatte. Mhm. Ja?
Oder Beispiel die Silvesterkrawalle 2022, 2023, vielleicht haben Sie es mitbekommen mit Ihrem Interesse an den deutschen Natürlich. Integrationsdebatten, als es tätliche Angriffe gab gegen Rettungskräfte in Berlin und die Polizei danach davon sprach, 150 Ausländer festgenommen zu haben. Und danach hieß es, das wäre Zeichen einer, auch Zitat, gescheiterten Integration. Sehen Sie Verbindungslinien? Hat das eine mit dem anderen was zu tun?
Nein, ganz kurz und knapp. Was am Silvester passiert ist, mindestens meines Wissens, ist ein Muster der Kriminalität, die auch an anderen Orten und in anderen Bahnhöfen und in anderen Städten über vielleicht das Jahr davor entwickelt wurde und das auch als soziales Phänomen zu verstehen ist. Man müsste dann eine Verbindung setzen, irgendwie zwischen Eingliederungspolitikmaßnahmen und diese Kriminalität, um sagen zu können, dass das ein Problem der gescheiterten Integration war. Und wenn ich dann versuchen würde, das als Integration zu bezeichnen, würden wir dann auch die Muster der Integration auf deutsche Kriminelle dann projizieren müssen, ja, und zu sagen, es gibt auch Deutsche, die den Regeln nicht folgen. Ja, das hat nichts mit Herkunft zu tun oder mit Einwandererstatus etc. etc.
Nun sind 2022 rund 2,5 Millionen Menschen mit ausländischem Pass nach Deutschland gekommen. Es waren Ukrainer, Rumäninnen, Polen, Syrer, Afghaninnen, viele andere. In den Jahren davor war es auch jeweils mehr als 1 Million. Muss man angesichts solcher Zahlen sich nicht intensiv Gedanken darüber machen, wie diese Menschen gut in der deutschen Gesellschaft ankommen, also über Integrationspolitik?
Die Frage ist, ob wir Integrationspolitik gleichsetzen mit Ankommen und mit Unterstützung für die Menschen, die das wirklich brauchen. Ich bin der Meinung, wir können absolut nicht von Menschen erwarten, dass sie in einem neuen Ort ankommen, vielleicht auch hin zu diesem Ort gereist sind unter extremem Stress, ja? Dass sie ohne Unterstützung einfach zurechtkommen werden. Das können wir nicht machen. Und ich würde sagen, Deutschland auf der Seite vom staatlichen Hilfe und Fördergelder und die Fonds, die dann auch in diese Richtung zur Eingliederung diesen neuen Menschen aufgebaut hatte, ja, dass man diesen Kanälen geschaffen hatte. Deutschland war einer der ersten Länder, das das gemacht hatte, als Staatsaufgabe, wie Sie am Anfang gesagt haben. Die Frage ist, ob man das als Integrationspolitik bezeichnen müsste, nachdem dieser Begriff schon so krass politisiert wurde, dass es eigentlich wenig Bedeutung damit hat mit den Alltagspraktiken, die dann tatsächlich Menschen brauchen. Ich würde nie behaupten, auf keine Art und Weise, dass Menschen nicht Unterstützung brauchen, die Sprache zu lernen an einem neuen Ort. Ich bin Sprachlehrerin. Absolut braucht man da Unterstützung und Forderung. Sprache ist komplex. Absolut. Ich würde auch nie behaupten, dass man einfach erwarten kann, dass man Menschen neue Zugänge zu Systemen einfach finden werden. Wir wissen aus der Soziologie und eigentlich aus dem ursprünglichen Kontext der Begriff der Integration, dass Integration zwei verschiedene Wege anbieten kann. Eine ist die soziale Integration und eine ist das systemische Integration. Und man kann das auch angesichts der ganzen Gesellschaft betrachten, ja? Dass alle Menschen vielleicht Hilfe und Unterstützung brauchen, um in ein System anzukommen. Deswegen haben wir Systeme wie das Bildungssystem, wo Menschen zur Schule gehen, sodass sie lernen, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja? Ich würde nie behaupten, dass die Menschen, die neu sind und die nach Deutschland kommen, diese Hilfe nicht brauchen, dass sie es auch nicht verdient haben. Was mein Forschungsthema ist zu gucken, was ist die Sprache, die wir benutzen, um über diese Menschen zu sprechen. Ja, und die Integrationspolitik, wenn man anschaut, wie man über Menschen spricht, sogar in dem Motto fördern und fordern, ja, dann sieht man, dass man neue Zuwanderer nach Deutschland anders behandelt als Staatsbürger. Und die Frage für mich ist, wie kann man das verändern, sodass neue Zuwanderer, die auch permanent in Deutschland bleiben, dieselbe Rechte, Privilegien und Chancen haben wie deutsche Staatsbürger?
Sie sprechen davon, dass vor allen Dingen ab den 2000ern ein regelrechter Integrationsapparat entstanden ist. Der erste Integrationsgipfel, es gab Integrationsleitfäden von den einzelnen Bundesländern, dann die medialen Debatten, die Sie schon angerissen haben, um Thilo Sarrazins Buch und so weiter. Was ist denn damals passiert, dass dieses Thema sozusagen und auch die Verwendung des Begriffs so heiß gelaufen ist?
Ja, das ist eine super interessante Geschichte und ich weiß nicht, ob alle mir zustimmen werden in dieser historischen Narrative. Viele Wissenschaftler sagen, es gibt ein, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber a securitization of migration politics. Ja, dass die Sicherheit sehr, sehr wichtig wird im Kontext der Migration. Mhm. Und das passiert meines Erachtens nach dem 11. September in den USA. Sie wissen vielleicht, es gab jemand, der ein Mitglied war der Hamburger Zelle, Mohammed Atta, der war Terrorist, aber der war auch Modellzuwanderer. Ja, der hatte in Deutschland gewohnt. Niemand dachte, dass er sowas antun würde. Und dann plötzlich war er in den Nachrichten als jemand, der ein Flugzeug in diesen Angriff in den USA am 11. September geflogen hat. So, es gibt nach Werner Schiffauer diesen Angst über Menschen, besonders über Muslime, die dann in den Tagen und Monate und Jahre danach, nach diesem Angriff, dann auch als verdächtige Figur auftaucht. Und ich glaube, es ist innerhalb von diesem Kontext, wo wir anfangen zu sehen, es fing auch ein bisschen davor an, aber wo wir wirklich anfangen zu sehen, dass der Nexus der Migrationspolitik sehr stark securitized wird. Mhm. Wie heißt das auf
Deutsch? Sehr stark an Sicherheitsprinzipien ausrichtet oder
ja,
so
genau.
Kann man es vielleicht sagen.
Und dass auch Praxen entwickelt werden, sodass wir sicherer sein können. Dass Biometric Markers etc. etc. Was passiert dann ist, dass es gibt dann irgendwie diese Verbindungen zwischen das, was tatsächlich in den USA eine Tragödie war, auch der Schock, dass jemand in Deutschland eine Rolle daran gespielt hatte. Und danach kommt dann eine größere kulturelle Produktion von Polemiken, aber auch Erzählungen über die Bedrohung des Muslims, der bedrohende muslimische Einwanderer, der vielleicht auch wie dieser Mann sein könnte. Und ich glaube, innerhalb von diesem Kontext entwickelt sich ganz, ganz langsam, vielleicht ohne zu merken, die Stärke dieser Integrationsrhetorik. Und nach der Veröffentlichung von Thilo Sarrazins Buch, plötzlich war das Wort überall, weil das so viel Medienaufmerksamkeit bekommen hatte, dass niemand irgendwie weggucken konnte. Ich war damals in Deutschland, ja. Mhm. Ich kam, ich glaube, 2 Wochen davor an, um Forschung für meine Doktorarbeit zu machen. Und plötzlich war eine Debatte, die ich nie gesehen hatte, super lebendig, super groß. Alle sprachen über die Integration.
Den ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, dass der Blick auf Muslime oder Menschen aus arabischen Ländern sich nach dem Anschlag in New York verändert hat, traf das nicht auch auf die USA zu? Also was ist
Natürlich.
Sozusagen das deutsche Spezifikum? Auch in den USA war es danach ja schwieriger für Menschen aus arabischen Ländern einzureisen zum Beispiel.
Und daran sieht man das Globale. An diesem Ereignis, ja, dass das nicht nur die USA betroffen hatte, sondern auch ganz viele Nebenwirkungen hatte, die dann weiter gereicht haben als nur innerhalb den Grenzen unseres Landes. Gleichzeitig gab es auch ganz viele politische Diskussionen in Europa über, ob man Menschen anderer Herkunft eingliedern könnte, besonders wenn Geschlechterpraktiken vielleicht anders wären als in europäischen Ländern oder mindestens anders aussahen. Und 2005, in demselben Jahr, wo ganz viel Energie verbracht wurde im Bundestag über Geschlechterrollen, besonders in muslimischen Communities gesprochen wurde, wurde das Zuwanderergesetz neu in Kraft gesetzt, genau. Und das war auch eine Zeit, wo es ganz viele Polemiken auch nebenbei gab über Menschen, die vielleicht im Laufe ihrer Autobiografie schlechte Sachen in ihren Familien erlebt hatten. Ja, also es war zweigliedrig, diese Entwicklung.
Ist es angesichts solcher einschneidender Ereignisse, der Terrorattacken der zurückliegenden Jahre, nicht nachvollziehbar, dass man wissen will, wer ins Land kommt und ob er oder sie die Werte teilt? Das sind ja viele Integrationsdebatten wieder aufgeflammt nach entsprechenden Ereignissen, die sexuellen Übergriffe in Köln auf der Domplatte 2015 war das. Es gab Messerattacken in Regionalzügen eine Zeit lang häufiger in Deutschland. Und danach sind die Diskussionen wieder intensiver geworden. Ist das nicht ein Stück weit verständlich?
Verständlich schon, dass man diese Geschichten hört und vielleicht Angst hat. Ja, weil das sind sensationelle Ereignisse, die nicht jeden Tag passieren. Und die sind auch gewalttätig und die sind auch furchterregend teilweise für die Menschen, die dann wirklich sensibel reagieren. Ich würde aber sagen, es ist vielleicht die falsche Fragestellung zu sagen, okay, dann wollen wir wissen, wer ins Land kommt. Ja, das mit Zuwanderung irgendwie zu verbinden, nicht weil da keine Korrelationen sind, sondern weil man nicht sicher sein kann, weil man nicht wissen kann, wer in der Zukunft etwas machen wird. Und ich würde sagen, Deutschland hat schon ein System, wobei Menschen durch ein Asylverfahren gehen oder, wenn sie kein Recht haben, in Europa zu sein, dann müssen sie ein Visum beantragen. Ja? Und es gibt dann auch Menschen, die dann versuchen, Schlepper zu fangen oder also diese andere Wege, wir nennen das in der Wissenschaft, die irreguläre Migration zu dämmen oder zu kontrollieren oder Praktiken zu verbessern, je nachdem. Was ich sagen würde, ist eigentlich, wir müssen uns fragen, ist diese Angst gerechtfertigt? Mit all dem, was wir wissen über die bürokratische Prozeduren in diesem Land. Und ich würde auch etwas anderes sagen über Integration und dann auch diese Furcht, dass jemand reinkommen könnte, der vielleicht nicht hingehört oder nicht wie uns ist. Wenn man daran denkt, wie viele deutsche Staatsbürger es gibt, die vielleicht auch gefährlich sind oder gewalttätig sind, müssen wir uns fragen, warum gibt es wenige Gespräche darüber, aber ganz, ganz viele Gespräche über der mögliche kriminelle Zuwanderer?
Diese Angst, die hatte ganz konkrete Folgen. 2006 wurde der sogenannte Muslimtest in Baden-Württemberg eingeführt, mit dem man Integration sicherstellen wollte, indem man spezielle Fragen gestellt hat vor der Einbürgerung, nämlich zum Beispiel, wie würde man reagieren, wenn sich die Tochter offener kleidet, als das vielleicht ganz traditionell gehandhabt wird. Ist das ein Beispiel dafür, wirft das ein Licht darauf, dass an verschiedene Menschengruppen unterschiedliche Integrationsanforderungen gestellt werden?
Ja, klar. Es gibt eine Theoretikerin, Fatima El-Tayeb, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Undeutsch. Aber etwas, das sie in ihrer Analyse sehr klar ausdrückt, ist, dass wenn man Integration als Forderung versteht, dann ist das auch mit der herrschenden Macht verbunden. Ja? Und die Menschen, die die Macht haben, entscheiden dürfen, wann jemand integriert sei oder nicht. Das Problem ist, nach El-Tayeb, dass man immer dieses Ziel anders setzen kann. Ja? Und dass der Maßstab, je nachdem, wer als integriert gilt, immer weiter nach vorne rücken kann, immer sich verändern werden kann. Und ich glaube, 2006 bei diesem Muslimtest, wir sehen ein paar interessante Sachen passieren. Ja? Erstens sehen wir, dass der Mensch Rainer Grell, der diesen Test entwickelt hatte, sehr häufig mit Necla Kelek, die ganz viele Polemiken zum Thema Geschlecht und Islam geschrieben hatte, konsultiert hatte. Ja? Sie war eine beratende Person für ihn. Ich glaube, bis 2011 war dieser Test gegeben an Menschen, die sich versucht hatten einzubürgern in Baden-Württemberg. Und das wurde auch im Bundestag debattiert, ob das richtig sei oder nicht. Ja? Aber es gibt dann, wenn ich sage, Integrationspolitik hat ganz wenig damit zu tun, das ist ein sehr gutes Beispiel davon, wie soziale Einstellungen plötzlich als Zeichen der Integration gelten können. Und wir könnten debattieren, ob soziale Integration eigentlich gemeint ist oder systemische Integration. Was ist wichtiger? Ja? Dass die Menschen hier ankommen, dass die Menschen in Deutschland ankommen und tatsächlich Zugang haben zur Arbeit und Freizeitaktivitäten und Wohnungen und Schule für die Kinder. Ist das unser Ziel oder ist das Ziel, dass alle gleich sind? Und alle gleich denken. Denn würde ich sagen, wir müssen ganz viele Deutsche befragen, weil ich glaube, es gibt super große Meinungsunterschiede unter den deutschen Staatsbürgern selbst.
Definitiv. Ja? Es berührt ja auch die Frage, wie weit Integration gehen muss, wie weit es geteilte Werte, Einstellungen, Meinungen und so weiter geben muss. Berührt die Frage danach, was das Deutschsein ausmacht, ob es davon eine geteilte Vorstellung gibt, ob es davon überhaupt eine geben muss, ob das überhaupt erstrebenswert ist. Was haben Sie da gefunden in Ihrer Recherche?
Das ist eine Frage, die lange, lange, lange Wissenschaftlichen beschäftigt hatte. Mhm. Ja? Also das ist etwas, das seit Diskussionen über Kulturnation oder Staatsnation geherrscht haben in der deutschen Debatte. Was ich finde, mindestens in Diskursanalyse von Zeitungen und Büchern und Dokumentarfilme etc., ist, dass die Frage über wer Deutsch sei, sehr lange den Deutschen beschäftigt hat und in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren mit erhöhter Einwanderung sogar die Hauptfrage in Deutschland geworden ist. Dass es in aller Munde sei und alle Politiker sprechen darüber, je nachdem, ob sie links sind, ob sie rechts sind. Das ist irgendwie die Frage, die Deutschland jetzt gerade beschäftigt. Und das ist nicht erstaunlich, denn Deutschland hat im Moment mehr Menschen, die Einwanderung oder Zuwanderung erfahren hat, als die USA. Die USA ist ein klassisches Einwanderungsland, ist insgesamt vielleicht diverser als Deutschland, aber das ist im Laufe von 200 Jahren. Deutschland hat mehr Menschen jetzt gerade, die das Moment der Einwanderung erlebt hatten.
Die also noch woanders geboren sind.
Genau. Und das ist eine große Herausforderung für alle Gesellschaften. Wenn man die Geschichte der USA anschaut, zu der Zeit ungefähr 1880, wo ähnliche Ereignisse hier passiert sind, das war eine Zeit von großen kulturellen Veränderungen, von großen demografischen Veränderungen. Es gab ganz viele Armut für die Menschen, die vielleicht in New York in irgendeinem Tenement-Gebäude gewohnt hatten. Ja, das gab es neue kulturelle Praktiken, die dann entwickelt haben zwischen den deutschen und italienischen und irischen und irländischen Einwanderern, die dann zu uns gekommen sind in die USA. So, ich möchte nicht unterschätzen, dass mit so viel Veränderung, dass Deutschland keine Gesellschaft ist, wo diese Frage nicht debattiert wird oder wo es nicht erwartet wird, dass diese Frage debattiert wird. Etwas, das ich sehr interessant finde, und wenn ich sage, dass Integrationspolitik ein rassifizierender Diskurs ist, ich betrachte in dem Moment, dass Integration als großer Diskurs, als Wort, das ganz viel Macht angenommen hat, nach der Einbürgerungsgeschichte, also nach dem Jahr 2000 passiert ist, wo Menschen das Recht hatte, sich in die deutsche Gesellschaft einzubürgern. Sie durften sich dann einbürgern, besonders die Kinder von ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland gezogen sind oder Geflüchteten. Und in dem Moment, wo man diese Kategorie aufmacht, diese Kategorie der Staatsbürgerschaft, was sehr interessant ist, ist, dass das visuell mehr Wichtigkeit annimmt. Ja, wenn man nicht mehr quasi sagen oder denken kann, ja, ich kann sehen und erkennen und hören, wer Deutsche ist, dann kommt dieser Diskurs, die dann vielleicht auch strenger und mit mehr Forderungen und Förderungen und Fördergelder versucht, ja, zu erkennen und zu unterscheiden, wer dahin gehört und wer nicht.
Diskurse, die dann so Begrifflichkeiten hervorbringen, wie das Reden von der deutschen Leitkultur. Es war, glaube ich, zuletzt Friedrich Merz, der CDU-Chef, der es Ende 2023 nochmal aufgebracht hatte und sagte, wir müssten eben kulturelle Werte teilen. Unter anderem könnte das doch der Weihnachtsbaum sein, den man sich ins Zimmer stellt. Vorher wurde auch mal das Vereinsleben dazu gezählt oder die Achtung des Rechtsstaates natürlich oder die Liebe zur Heimat war auch mal erwähnt. Wohin führt uns denn diese Debatte, die Frage nach der Leitkultur?
Was interessant ist, ist, dass die Frage der Leitkultur ist eigentlich ein Begriff, der von Bassam Tibi, einem Politologe aus Syrien, ganz vor 20 Jahren plus entwickelt wurde. Und das war innerhalb der Politiktheorie, ja? Dass man eine Leitkultur mit Licht auf Grundgesetz und Verhalten etablieren könnte. Das, was Friedrich Merz vorgeschlagen hat, sind kulturelle Merkmale, die ganz wenig damit zu tun haben, ob man in der Gesellschaft funktionieren kann. Ja? Und ich kenne ganz viele Leute, vielleicht mich auch, die total dagegen sein würden, einen Weihnachtsbaum im Haus aufzustellen, weil das nicht unserer Glaube entspricht. Und das ist etwas sehr Komisches vorzuschlagen als Beispiel der Leitkultur. Da sieht man, wie eine bestimmte Identität des christlichen deutschen Traditions vorgeschlagen wird als Modell für alle. Und ich glaube, in einer freiheitlichen Demokratie, man kann diese kulturellen Merkmale, man kann nicht auf sie als geteilte Symbole beharren, ja, weil das eben die Gesellschaft zu divers ist, zu vielfältig ist, für das einzutreffen. Die Frage, die Werner Schiffer auch gestellt hatte, ist, wie viel Wertekonsens brauchen wir? Und ich glaube, irgendwie in Deutschland habe ich von außen das Gefühl, dass man sehr beunruhigt wird in einem deutschen Kontext von der Idee, dass man ganz, ganz wenig Konsens eigentlich braucht, um die Gesellschaft erfolgreich funktionieren zu lassen. Und vielleicht hat das mit ganz vielen geschichtlichen Punkten, denen ich mir nicht bekannt sind, zu tun. Vielleicht hat das mit kulturellen Werten, die mir nicht bekannt sind, damit zu tun. Aber es gibt Länder, wo man einen lockereren Einstellung dazu hat, dass man eigentlich das Minimum an Konsens braucht, um erfolgreich Gesetze in Kraft zu setzen oder Institutionen aufzubauen oder einfach, dass es genug Raum gibt, für nicht alle Menschen miteinander Kontakt zu haben. Ja, dass das okay ist, wenn es verschiedene Räume gibt, wo etwas passiert, das mich nicht betrifft.
Kanada wäre vielleicht so ein Beispiel.
Zum Beispiel, ja, sie haben auch eine andere politische Ideologie des Multikulturalismus, das eigentlich sehr anders ist als die Rhetorik über Multikulti in Deutschland, die auch politisch theorisiert wird, dass man eigentlich Platz hier in dieser Gesellschaft in Kanada aufbaut, wo Gruppen unter sich sein dürfen, wo das auch die kulturelle Identität pflegt und auch pflegen sollte. Und das Einzige, was gefragt wird von Menschen, die dann vielleicht von anderswo nach Kanada zukommen, ist, dass man sich an den Regeln hält und dass man sich keine Gewalt ausübt, politisch gesehen. Ja, dass man die Staatsmacht respektiert.
Sie haben es wahrscheinlich auch mitbekommen. Es gab Anfang Januar eine größere Medienrecherche, die sehr viel Aufsehen erregt hat, nämlich, dass sich Politiker der AfD getroffen hatten mit Akteuren der Rechtsextremen und über sogenannte Remigrationspläne gesprochen haben. Es ging darum, dass man Menschen, die Asylsuchende sind, aber auch in Anführungsstrichen, Zitat, nicht assimilierte Staatsbürger des Landes verweisen kann. Hat sehr viel Echo, auch viele Proteste hervorgerufen. Sind das problematische Auswüchse dieser vagen Begrifflichkeit von Integration, dieses Credos regelrecht, oder welche Abgrenzungen muss man da treffen?
Ob da eine Verbindung ist. Ja, ich glaube schon, weil eigentlich das ist die Diskurs, die wir seit Jahrzehnten in Deutschland ganz häufig von Integrationskritikern zu hören sind, dass Menschen sich nicht integrieren wollen. Das ist nicht der Fall. Integration ist der Regel und nicht die Ausnahme. Dass Menschen sich weigern, sich zu integrieren, das ist auch nicht der Fall. Dass Menschen sich weigern, die deutsche Sprache zu erlernen, das ist nicht der Fall. Es gibt mehr Menschen, die einen Integrationskurs besuchen wollen, als Integrationskurse, die angeboten werden. Und das war auch Teil der Kritik des Integrationsgesetzes, ja, dass das auch seit langem so ist. So, erstens die Diskurs, ja, die immer eine verdächtige, unwillige Zuwanderer porträtiert. Das ist genau eine Art Futter für Rechtsextremisten, die vielleicht sagen wollen, okay, das ist eine Gruppe, die existiert und wir können dann auch tatsächlich dagegen handeln.
Das Gegenteil von Integration wäre Segregation, das Nebeneinander, die räumliche soziale Trennung von verschiedenen Gruppen. Der populistische Begriff dafür wäre Parallelgesellschaften. Das kann ja nicht das Ziel sein.
Von einer Integrationskritik?
Ja.
Auf keinen Fall. Aber was ich sagen würde dazu, ja, soziologisch gesehen, wenn wir dann wirklich die Geschichte dieses Begriffes anschauen, wir müssen auch zugeben, dass Segregation manchmal Gesellschaften stabilisiert.
Inwiefern?
Inwiefern, dass zum Beispiel in den USA, ja, bevor die Bürgerrechtsbewegung, es gab schwarze Communities, die wirklich sehr gesund waren. Ja, weil sie innerhalb des Community alles erreichen musste, alles anbieten musste, was in der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht für sie gedacht war. Mhm. Und diese Gesellschaften waren segregiert, sie waren auch teilweise stärker als nach der Segregation, weil der Markt, der da in diesen Communities entwickelt wurde, plötzlich verschwunden war und auch von der weißen Mehrheitsgesellschaft dominiert wurde. Also Menschen haben dann, wir sehen das auch ökonomisch gesehen, wenn große, große Konzerne, vielleicht Familienbauernhöfe aus dem Geschäft jagen. Ja? Mhm. So, Segregation soziologisch gesehen kann ein stabilisierender Faktor sein. Integration und Segregation als Gegenteile zu sehen, ist vielleicht die falsche Fragestellung in dem Sinne, weil es ist nicht unbedingt, dass sie Gegenteile sein müssen. Ja? Zum Beispiel Integration, wenn das ein politisierter Begriff sei, dann hat das wenig damit zu tun, dass Menschen tatsächlich das bekommen, was sie brauchen. Also dann Segregation, wenn das die Ausgrenzung bedeutet, wenn das ein Mangel an materiellen Ressourcen bedeutet. Es gibt dann auch andere Sachen, andere Politik, die man machen kann, um das gerechter zu verteilen. Ja? Also wir müssen uns vielleicht dann fragen, wenn keine Integration, was dann? Wenn das die Rhetorik nicht sei, was kommt daraus? Ja? Und ich würde sagen, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit auf Systeme, und soziale Hindernisse, systemische Hindernisse abzubauen, das ist vielleicht, wo wir tatsächlich dann auch erfolgreich werden können, ist, wenn wir diese systemische Ebene anschauen.
Das heißt, die Tendenz müsste eher hingehen zu einer Bringschuld des Aufnahmelandes, sage ich mal, und etwas weggehen davon, dass Integration als Einbahnstraße gedacht wird, in der der Migrant, die Migrantin sich anpassen muss.
Oder einfach als kooperative Aufgabe. Ja, Klaus Bade sagt, Integrationspolitik, wenn wir das wirklich holistisch begreifen, ist soziale Politik für alle Menschen. Und das bedeutet auch Menschen deutscher Staatsbürgerschaft, die vielleicht in Armut leben, sowohl als auch Menschen, die vielleicht wegen traumatischen Ereignissen nicht das schaffen können, was sie sonst schaffen könnten. Ja, also ich versuche, glaube ich, in diesem Gymnastik, ein bisschen weg von diesen Begriffen, die schon die Diskurs geprägt haben, wegzukommen, einfach weil sie nicht das leisten, was wir brauchen. Wenn man wirklich daran denkt, wie kann diese Person, wie kann diese Gruppe, wie können wir als große und ganze Gesellschaft das anbieten, was alle Menschen brauchen, um erfolgreich zu sein, dann hat das nichts mit Integrationsrhetorik zu tun. Dann haben wir einen menschlichen Würde vor uns, die wir versuchen zu unterstützen.
Ja? Das würde zum Beispiel bedeuten, Schulsysteme stärken, Sprachkurse stärken, Teilhabe stärken, aber dann eben für alle Menschen.
Dann eben für alle Menschen. Und es gibt Teile in meinem Buch, wo ich wirklich da reingehe, die Menschen, die zeitgleich leiden, aber instrumentalisiert werden gegen Einwanderer, sind die Menschen, die deutsche Staatsbürger sind, aber in Armut leben. Da gibt es dann wirklich einen Versuch to divide and conquer, ja, politisch gesehen. Und ja, wenn man wirklich daran arbeiten würde, wie können wir die Institutionen in diesem Land, die Systeme in diesem Land verbessern, auch Gesundheitssysteme etc. etc., das ist vielleicht das, was ich meine, ja.
Die US-amerikanische Kultur- und Sprachwissenschaftlerin Johanna Schuster-Craig von der Michigan State University in den USA. Wir haben gesprochen über die Schattenseiten, die vage Verwendung des Integrationsbegriffs und wie dieses Wort eine ganze Nation formt. Johanna Schuster-Craig, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
Und noch mehr politische Themen gibt es im WDR-Podcast Politikum. Hier treffen verschiedene Meinungen und Argumente zu aktuellen gesellschaftlichen Themen aufeinander. Da kann man sich seine eigene Position bilden und dabei auch mal lachen. Die Hosts sprechen dafür mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, aus Politik und mit Menschen von nebenan. Von Montag bis Freitag täglich eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die 48. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Das Große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR Aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.